Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein handgeschriebener Zettel des US-Außenministers an Präsident Trump, zugesteckt auf einer Pressekonferenz. Sehr nah dran steht da und meint die historische Chance auf eine Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die Hoffnung auf ein Ende des Gaza-Krieges ist wohl so groß wie nie. Beide Seiten, Israel und die Hamas, haben sich auf die erste Phase des Plans von Präsident Trump verständigt. Am Abend wird die Zustimmung des israelischen Kabinetts erwartet. Der von Trump vorgelegte Plan für den Gazastreifen sieht in einem ersten Schritt eine Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln vor. Israel will im Gegenzug hunderte palästinensische Häftlinge freilassen. Außerdem sollen sich die israelischen Truppen schrittweise zurückziehen.
Heute Nacht in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Gerade haben sie die Nachricht bekommen, auf die sie so sehr gewartet haben. Die Angriffe sollen zu Ende gehen. Der Morgen danach. Farid al-Abadla sagt, ein Gefühl wie Freude könne er nicht empfinden. Seine Kinder wurden getötet, er selbst in den Süden vertrieben. Für Gaza hat er nur einen Wunsch. Die Hamas soll nicht an der Regierung bleiben, alle anderen, aber nicht sie. Sie haben genug angerichtet. Wir haben nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt. Laut palästinensischen Angaben wurden innerhalb von 2 Jahren mehr als 67.000 Menschen getötet. Tausende weitere werden noch vermisst. In den kommenden Tagen soll die Hamas die verbleibenden 48 Geiseln überstellen. Etwa 20 könnten noch leben. Israel soll im Gegenzug fast 2000 palästinensische Gefangene freilassen. Friedensplan, so nennt US-Präsident Trump das Abkommen. Zunächst geht es nur um eine erste Phase. Frieden im Nahen Osten. Wir haben die Freilassung der verbleibenden Geiseln erreicht. Sie sollen am Montag oder Dienstag freikommen. In Tel Aviv auf dem sogenannten Platz der Geiseln heute. Auch hier bei vielen ausgelassene Stimmung. Andere sind nur vorsichtig optimistisch. 2 von Itzik Horns Söhnen wurden nach Gaza verschleppt. Einer ist im letzten Deal freigekommen, der andere, Eitan, ist noch immer dort. Ich erlaube mir nach 2 Jahren etwas zu lächeln und zu glauben, dass es bald passiert. Aber bis ich nicht sehe, dass Eitan und die anderen Geiseln nach Hause kommen, bin ich nicht sicher. Wie viele andere wartet er jetzt auf Details, wie das Abkommen genau umgesetzt werden soll.
Ja, und damit nach Tel Aviv zu Christian Limpert. Schauen wir gemeinsam auf die Details. Wie genau geht es jetzt weiter?
Es wird erwartet, dass heute Abend auch formell noch die Regierung zustimmt dieser Vereinbarung. Und das heißt, dass ab diesem Moment dann die Waffenruhe in Kraft tritt, dass ab diesem Moment das israelische Militär mit dem Teilrückzug beginnt und dass ab morgen dann Hilfslieferungen in großem Umfang in den Gazastreifen kommen können. In einem weiteren Schritt würde dann eine 72-Stunden-Frist beginnen, innerhalb der die Geiseln, die Lebenden und die Toten, zurückgebracht werden nach Israel im Austausch oder im Gegenzug für viele palästinensische Gefangene, Inhaftierte in israelischen Gefängnissen. Unklar ist Stand jetzt, ob es wirklich gelingt, alle getöteten Geiseln rechtzeitig zurückzubringen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber alle gehen davon aus, dass die ersten Geiseln spätestens am Montag freigelassen werden.
Sie haben den Tag heute auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv verbracht. Wie war die Stimmung dort?
Wir berichten ja seit fast 2 Jahren relativ oft von hier. Ich habe den Platz nie so leicht, so hoffnungsvoll erlebt wie heute. Viele Menschen sind gekommen den ganzen Tag über, umarmen sich. Ich habe mit einem Paar geredet, die haben gesagt, sie haben 2 Jahre protestiert für diesen Moment. Und die Menschen in Gaza, mit denen wir Kontakt haben, die sagen, sie hoffen, dass dieser Krieg nun aufhört, auch wenn die langfristige Perspektive auf den Wiederaufbau mit Blick auf die massive Zerstörung dort sehr, sehr unklar ist.
Christian Limpert, vielen Dank nach Tel Aviv. Zum Durchbruch in den Friedensverhandlungen für den Nahen Osten gibt es gleich einen ARD-Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Und um das Thema geht es auch bei unserem interaktiven Format Tagesschau Together. Dort können Sie Ihre Fragen an unsere Korrespondenten stellen auf twitch.tv/ARD und auf Tagesschau 24. Wir blicken jetzt nach Berlin. Eine Einigung gab es auch bei der Bundesregierung. Der Koalitionsausschuss hat in der vergangenen Nacht Streitpunkte zwischen Union und SPD ausgeräumt. Dabei ging es vor allem um drei Themen. Das Bürgergeld wird wieder zurückgeführt auf eine Grundsicherung. Dabei werden die Sanktionen verschärft und Leistungen gekürzt, wenn jemand Termine bei der Arbeitsvermittlung versäumt. Bei der sogenannten Aktivrente kann man im Ruhestand künftig weiterarbeiten. Dann bleiben 2.000 Euro steuerfrei. Und von den Krediten für die Infrastruktur werden sofort 3 Milliarden Euro mehr für den Straßenbau freigegeben.
Der Kanzler hat den Herbst der Reformen ausgerufen und will diese jetzt angehen, bevor die Jahreszeit endet. So ringt die schwarz-rote Bundesregierung vergangene Nacht mehr als 8 Stunden im Kanzleramt um gemeinsame Positionen und präsentiert am Morgen Ergebnisse.
Ein guter Koalitionsausschuss, gute Atmosphäre und wir haben uns in diesen Themen jetzt vollständig geeinigt.
So etwa beim lang umkämpften Bürgergeld, das jetzt zur Grundsicherung werden soll, ein zentrales Wahlversprechen der Union.
Danke auch an die SPD. Das Bürgergeld ist jetzt Geschichte.
Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.
Soll heißen, wer beim Jobcenter einem zweiten Termin fernbleibt, dem werden 30% der Sozialleistungen gekürzt. Ab Nichterscheinen bei einem dritten Termin können 100% der Leistungen gestrichen werden. Bei Nichterscheinen zum vierten Termin die Wohnungskosten. Weiter soll es Maßnahmen gegen organisierten Sozialmissbrauch geben. Für die Grünen ist klar, der schwarz-rote Kompromiss ist nicht rechtssicher.
Es gibt ein ganz klares Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, wir müssen das Existenzminimum von Menschen sichern. Und eine Kürzung auf null, sowohl bei Lebensmitteln als auch bei der Wohnung, erfüllt das nicht. Und deswegen erwarte ich, dass es eine Klagewelle geben wird.
Die Jusos sind unzufrieden und fordern ihre Bundestagsabgeordneten zum Widerstand gegen die neue Grundsicherung auf. Die Bundesarbeitsministerin bleibt optimistisch, die Grundsicherung sei rechtssicher.
Wir haben eine ganz bestimmte kleine Gruppe im Blick, die dieses System nicht ausnutzen darf. Und wir möchten die schützen, die sich fair verhalten, die mitmachen. Und wenn die Menschen krank sind, da wird nicht sanktioniert. Das ist auch völlig klar. Deshalb, glaube ich, ist es verfassungsrechtlich sicher.
Weiter einigt sich der Koalitionsausschuss auf die Aktivrente. So sollen Rentner, die freiwillig länger arbeiten wollen, ab Januar 2026 pro Monat 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Außerdem will die Bundesregierung weitere 3 Milliarden für Straßenneubau bereitstellen.
Baureife Projekte, planfestgestellte Projekte können jetzt angegangen werden, und zwar jetzt sofort.
Das Treffen mit der Autoindustrie am Nachmittag im Kanzleramt führte zu keinen Ergebnissen. Da scheint es, als müsse der Reformherbst noch etwas länger dauern.
Bundeskanzler Merz hat sich zufrieden über die Einigung mit der SPD geäußert. Zur Umwandlung des Bürgergeldes in eine Grundsicherung hatte ihn vor dieser Sendung der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preis befragt.
Herr Bundeskanzler, Sie haben heute sehr deutlich gesagt, Zitat, das Thema Bürgergeld ist Vergangenheit. Was macht Sie so sicher, dass die SPD im Bundestag am Ende da auch mitgeht?
Wir haben ja mit der SPD in den letzten Wochen intensiv über diese Reform gesprochen. Wir haben im Koalitionsvertrag bereits verabredet, dass es neue Grundsicherung heißen soll. Und wir haben vor allen Dingen verabredet, dass jetzt wirklich die Vermittlung in den Arbeitsmarkt wieder im Vordergrund steht und nicht die dauerhafte Finanzierung in der Arbeitslosigkeit. Und ich bin ziemlich sicher, dass die SPD-Bundestagsfraktion den Weg mitgeht, weil es ist im Interesse der Betroffenen, dass wir helfen, aber dass wir auch gute Anreize setzen, wieder zu arbeiten.
Aber die SPD kriegt deutlichen Gegenwind, zum Beispiel von den Gewerkschaften, die für die SPD ja auch nicht unwichtig sind. DGB-Chefin Fahimi spricht von drakonischen Sanktionen und die Pläne seien absurd. Also nochmal, warum sind Sie so sicher, dass die SPD steht am Ende?
Wir haben mit der SPD-Spitze verhandelt, mit beiden Parteivorsitzenden. Ich habe mit der Arbeitsministerin Bärbel Baas in den letzten Tagen auch intensiv gesprochen. Wir haben Formulierungen miteinander vereinbart, bis hin zu ganz konkreten Beschlüssen, spät am gestrigen Abend, heute Nacht. Und wir machen jetzt einfach den Weg frei für eine vernünftige, gute Unterstützung derer, die Unterstützung brauchen. Wir machen aber auch den Weg frei für die Rückkehr in den Arbeitsmarkt. Und das ist das eigentliche Ziel. Wir müssen von denen, die heute im sogenannten Bürgergeld sind, mehr gewinnen, wieder zurückzugehen in den Arbeitsmarkt.
Jetzt ist klar, dass Sie auch wollen, dass das Signal rüberkommt. Wir handeln entschlossen. Es bewegt sich was in Deutschland. Experten sagen, so viele Leute betrifft das am Ende gar nicht. Ist Ihnen das Symbol sozusagen der Drohung wichtiger als Einsparungen beim Bürgergeld?
Nein, uns ist wichtig, dass wir das Problem lösen. Es sind zu viele Menschen heute im sogenannten Bürgergeld. Das ist ja auch von vielen verstanden worden als so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Dieses Missverständnis, das beseitigen wir jetzt. Das wird es in Deutschland nicht geben. Und wir wollen eben einfach die richtigen Mittel einsetzen, um zur Mitwirkung auch aufzufordern und sich nicht in einem System einzurichten, was vermeintlich oder tatsächlich ohne Arbeit attraktiver ist als mit Arbeit.
Jetzt hat die Bundesarbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas, mit der Sie die Verabredung getroffen haben, heute klar gesagt, große Einsparungen wird es nicht geben. Sie haben gesagt, da können zweistellige Milliardenbeträge eingespart werden. Das war zu vollmundig, oder?
Nein, ich habe gesagt, da kann man 10% einsparen. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass uns das gelingt. Je mehr Menschen wir aus dem sogenannten Bürgergeld, aus der Grundsicherung, wie sie in Zukunft heißt, zurück in den Arbeitsmarkt bekommen, umso größer werden die Einsparungen. Und wir haben eine Zahl, die uns auch verbindet miteinander, 100.000 Beschäftigte mehr im Arbeitsmarkt. Und wir können viele von denen wirklich gebrauchen, sind weit über 1 Milliarde Euro Einsparungen. Und ich denke mal, es wird ein System sein, wo jetzt sehr viele sagen, es lohnt sich nicht, da zu bleiben. Ich will wieder arbeiten. Ich verdiene im Arbeitsmarkt mehr als im Transfersystem.
Jetzt gibt es aus der Opposition, zum Beispiel von den Grünen, aber auch von den Sozialverbänden, massive Kritik. Das sei hart, das sei menschlich kalt und das produziere womöglich Obdachlosigkeit. Was machen die Menschen, die am Ende wirklich keine Leistung mehr bekommen? Wie stellen Sie sich das vor?
Es wird in Deutschland niemand obdachlos. Jeder, der eine Wohnung oder ein Dach über dem Kopf braucht, bekommt ein Dach über dem Kopf. Aber diejenigen, die gar nicht mitwirken, die sich noch nicht einmal melden beim Jobcenter, von denen müssen wir doch davon ausgehen, dass sie die Hilfe des Staates, des Sozialstaates nicht brauchen. Und deswegen wird die komplette Einstellung aller Leistungen im Gesetz stehen, aber eben für diese Fälle. Jemand, der sich monatelang beim Jobcenter nicht meldet, obwohl eingeladen, angerufen, einfach nicht kommt, da muss der Staat doch davon ausgehen. Du hast andere Möglichkeiten, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Du hast andere Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben. Dann brauchst du nicht die Hilfe des solidarischen Sozialstaates.
Wann wird dieses Gesetz verabschiedet sein und wann wird das in den Jobcentern so angewendet?
Wir werden jetzt ganz schnell den Gesetzentwurf abstimmen in der Koalition. Das wird dann noch in diesem Jahr in den Bundestag eingebracht. Und dann hängt es am Bundestag und am Bundesrat, wann es verabschiedet werden wird. Ich gehe davon aus, dass wir in den ersten Wochen des nächsten Jahres das Gesetz verabschieden und dass es dann relativ schnell auch in Kraft treten kann. Also Frühjahr nächsten Jahres ist das Gesetz spätestens in Kraft.
Eine Frage noch. Sie haben sowohl Sie als auch Frau Baas haben in der Vergangenheit davon gesprochen, dass es mafiöse Strukturen im Bürgergeld bei einigen Bürgergeldempfängern gibt und auch eben Betrug. Wird das durch die heutigen Beschlüsse abgestellt?
Wir haben das mit vereinbart. Das muss jetzt in Gesetzesform gegossen werden. Da muss auch der Innenminister mitwirken. Da geht es zum Beispiel um diese sogenannten Schrottimmobilien, die da missbraucht werden, wo zum Teil...
Das ist klar, aber wie wird das jetzt geändert?
Das wird geändert, indem man zum Beispiel auch sehr schnell auf diese Schrottimmobilien zugreifen kann. Das wird geändert, indem zum Beispiel das Geld nicht mehr überwiesen wird, also die Miete nicht mehr überwiesen wird an die Leistungsempfänger. Auch für ihre Kinder, sondern direkt an den Vermieter. Dann wird es bessere Kontrollmöglichkeiten auch gegenüber den Vermietern geben, ob da Missbrauch getrieben wird. Das ist eine ziemlich große Aufgabe, aber wir haben sie mit verabredet.
Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler.
Ich danke Ihnen.
Ja, und ich spreche jetzt mit Markus Preis in Berlin. Sie haben die Pressekonferenz der Koalition heute Morgen verfolgt und das Interview mit dem Kanzler geführt, das wir gerade gesehen haben. Wie nehmen Sie die Atmosphäre in der Regierung zurzeit wahr?
Ja, Friedrich Merz auf jeden Fall war gut gelaunt, er wirkte erleichtert. Das Bürgergeld ist Vergangenheit, dass er diesen Satz sagen kann. Und niemand von den beiden SPD-Chefs, die da heute Morgen auch buchstäblich direkt neben ihm sitzen, widerspricht. Das ist ja etwas, wovon er im Wahlkampf regelrecht geträumt hat. Und heute war eben dieser Tag deswegen durchaus bewusst zur Schau gestellte Zufriedenheit auch beim Kanzler. Er weiß, er muss jetzt auch zeigen, es ändert sich was in Deutschland. Trotzdem die spannende Frage, warum hat denn niemand von der SPD widersprochen? Schließlich war das Bürgergeld ja eine Erfindung der Sozialdemokraten. Und da hören wir heute, dass die Art der Reform, wie sie jetzt geplant ist, aus Sicht vieler in der Partei noch angemessen ist, also nicht zu scharf, eben aber trotzdem auch eine klare Botschaft, die nach außen vermittelt. Die SPD hört ihren Wählern zu. Sie lernt aus dem, was sie zum Beispiel im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen jetzt wieder vielerorts gehört hat, dass nämlich viele Wähler mit niedrigen Einkommen, mit vielen Arbeitsstunden und mit einem langen Weg zur Arbeit unter Solidarität was anderes verstehen als das bisherige Bürgergeld. Und das ist übrigens nicht nur an Wahlkampfständen so, und nicht nur eine Anekdote. Im ARD-Deutschland-Trend im September befürworteten 86% der Deutschen Schritte in diese Richtung. Also beide Seiten, die Union sowieso, aber auch die SPD wissen, was sie da beschließen wollen. Das ist ziemlich populär.
Danke für die Einschätzung. Markus Preis in Berlin. Das Bürgergeld war erst vor 2 Jahren unter dem SPD-Kanzler Scholz eingeführt worden. Es sollte die vor allem beim linken Parteiflügel unbeliebten Hartz-Reformen abmildern. Doch bei der Bundestagswahl verlor die SPD massiv Stimmen. Jetzt geht sie bei diesem Thema auf die Union zu. Das wird von den Arbeitgebern begrüßt, aber von Sozialverbänden kritisiert.
Potsdam, das Plattenbaugebiet am Schlaz heute Nachmittag. Traditionell ein Arbeiter- und Angestelltenviertel. Die Nachricht vom Ende des Bürgergelds hat die Runde gemacht. Viele hier begrüßen die Reform.
Ich sehe das so, dass bestimmte Leute wirklich gekürzt werden können. Denn sie sind wirklich zu faul.
Man kann die alle über den Kamm scheren, glaube ich.
Das ist einmalig, dieses System. Ich bin unendlich glücklich, dass es das gibt. Aber ich glaube, ohne dieses System wäre schon arbeiten.
Mehr Jobcenter-Kunden wieder in Arbeit bringen, eines der Ziele der Reform. Doch so einfach sei das nicht, warnen Wohlfahrtsverbände. Viele der neuen Vorschriften seien gängelnd und es drohe ein Bürokratiemonster, sagt der Paritätische.
Bürokratiemonster heißt, dass viele Millionen Menschen unter Generalverdacht gestellt werden, dass die Jobcenter zu kleinteiligeren Prüfungen verpflichtet werden. Diese Zeit kann nicht in die Hilfe für arbeitsmarktsuchende Menschen gesteckt werden. Das ist fatal.
Der Arbeitgeberverband fordert, die Bürgergeldreform müsse der Startschuss sein für eine, so wörtlich, echte Erneuerung unseres Sozialstaates. BDA-Präsident Rainer Dulger schreibt, mehr Fairness und Gerechtigkeit bei gleichzeitig besserer Integration in Arbeit sind der richtige Kurs. Wie genau die Jobcenter die Reform dann umsetzen, wird sich erst noch zeigen.
Vor fast 4 Jahren wird einem Mann nach einer Corona-Impfung eine Herzerkrankung diagnostiziert. Er verklagt seine Ärztin auf Schmerzensgeld. Aber muss sie überhaupt haften? Nein, sagt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Verantwortung für Aufklärungs- oder Behandlungsfehler treffe den Staat. Der Anspruch auf eine Impfung sei wesentlicher Bestandteil der staatlichen Corona-Impfkampagne gewesen. Deshalb sei die Ärztin hier nur als Helferin der Verwaltung anzusehen. Klagen müssten sich gegen Bund oder Länder richten. Seine Bücher sind bekannt für ihren düsteren Stil und eine komplexe Sprache. Der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor László Krosznahorkai erhält den diesjährigen Literaturnobelpreis. Die schwedische Akademie in Stockholm erklärte, er werde für sein so wörtlich unwiderstehliches und visionäres Werk geehrt, das inmitten apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftige.
Ein so abstoßendes Volk wie euch hat die Erde noch nie auf ihrem Rücken getragen.
So holt László Krosznahorkai seine Leser in eine Welt der Verlierer. Sie kämpfen gegen Widerstände, manchmal gegen den eigenen Untergang. Der einzige Lichtblick bleibe oft die Kunst, so die schwedische Akademie in ihrer Begründung. In dieser Welt auf dem ungarischen Land stürmt es. Es ist furchtbar, die Menschen verrohen. Und trotzdem gibt es dort eine unglaubliche Schönheit in seiner Prosa. Krosznahorkai ist 1954 im Osten Ungarns geboren. 1985, als das Land noch eine sozialistische Volksrepublik ist, erscheint der Debütroman Satanstango. Es geht um Armut und Perspektivlosigkeit in einem maroden Staat. Kein politischer Roman, sagt er später, sondern eine Kritik an der Gesellschaft.
Die Literatur schafft eine ganz andere Realität, aber trotzdem eine Realität. Und wir brauchen diese Realität.
Sein Werk wurde auf die Theaterbühne gebracht oder wie hier verfilmt.
Es ist düster, es ist apokalyptisch, es ist angelehnt an die Beat-Poeten. Allen Ginsberg war ein Lehrer von ihm, Franz Kafka ist eines seiner Vorbilder. Also man versteht es nicht sofort, man muss sich schon ein bisschen reindenken.
Bücher zu lesen mache uns reicher, so Krosznahorkai heute. Und Literatur gebe uns Kraft zum Überleben.
In Leipzig gedenken die Menschen zur Stunde der friedlichen Revolution vom 9. Oktober 1989. bei einem Lichtfest im Zentrum der Stadt. Die damaligen Proteste in der gesamten DDR führten schließlich zur Wiedervereinigung. Allein in Leipzig gingen vor 36 Jahren etwa 70.000 Menschen auf die Straße. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 10. Oktober.
Der Nordosthälfte bringt tiefer Luftdruck, wechselhaftes und teilweise windiges Wetter, während es Richtung Süden unter Hochdruckeinfluss öfter sonnig und heute Nacht zum Teil klar ist. In den nördlichen Landesteilen gibt es dagegen viele Wolken und von den Küsten bis in den Nordosten stellenweise auch Regen. Am Tag teils dichte Wolken und am ehesten im Osten etwas Regen, teils Sonne, die sich im Nordwesten und Südwesten abseits lokaler Nebelfelder häufiger zeigt. In der Nordhälfte heute Nacht 15 bis 10 Grad, sonst nur einstellige Werte. Am Tag im östlichen Bergland wieder etwas über 10, am Oberrhein nahe 20 Grad. Auch Samstag im Süden abseits des Nebels zum Teil sonnig, sonst oft Wolken verhangen, aber meist trocken, im Nordosten weiter windig. Sonntag ändert sich noch wenig, aber Montag hat die Sonne neben dem Südwesten auch im Nordosten gute Chancen.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir, welche Rolle US-Präsident Trump beim Erfolg der Verhandlungen zwischen Hamas und Israel gespielt hat. Außerdem Sicherheitstraining für den Verteidigungsfall, wie junge Polen sich wappnen.